Für alle, die neu oder relativ neu sind, wir lernen durch die Bibel, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches für eine Gemeinde oder eine Kirche, dass man das macht, dass man die Bibel lehrt, aber vielleicht eher außergewöhnlich, dass man da so ein bisschen systematisch auch durchgeht, nicht nur Lieblingsverse rauspickt, sondern wir sind zurzeit im Lukas-Evangelium und eigentlich so am Endspurt. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, es geht eigentlich um Endzeit, ja. Wir haben uns lange mit der sogenannten Endzeit beschäftigt, so das Ende aller Dinge, ja, was passiert so in der letzten Zeit, weil die Bibel hat unzählige Prophezeiungen, gibt es da für diese Zeit. Und es ist interessant, wenn wir die Zeichen beobachten, die Bibel beschreibt, die Zeit, die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dann ist es sehr interessant, dass viele Indizien das zeigen oder viele Beweise auch zeigen, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, die man bezeichnen könnte als 5:12. Das ist auch das Thema der heutigen Predigt, denn Jesus spricht mit seinen Jüngern und er hält ihnen eine sogenannte Endzeitrede. Warum er das macht? Nun, wir stehen ganz kurz vor der Passion Christi. Nicht in unserem Kirchenkalender, da bewegen wir uns ja langsam hin zur Geburt Jesu, aber in unserem Lukas-Evangelium am Ende. Die Passion Christi, das heißt, wo er sein Erlösungswerk vollendet. Und bevor er das tut, hat er mit seinen Jüngern nochmal ausführlich gesprochen, eine Rede gehalten. Wenn ich jetzt einfach vorlesen würde, wären das circa 10 Minuten oder vielleicht nur 5 Minuten. Aber wir wollen uns das einfach anschauen, was hat Jesus da weiterzugeben. Warum gibt er das überhaupt weiter? Er möchte uns einfach sagen, Leute, das ist ja kein Spiel, das Leben auf der Erde. Und wenn wir eben auch über so eine tragische Situation gebetet haben, wo es dann auch um Tod und Leben geht, merken wir das. Ja? Wir reden auf der Straße oft mit Leuten und dann konfrontieren wir, dann sprechen wir mit den Leuten auch über die Frage, was ist denn danach? Was passiert denn, wenn das Leben hier zu Ende ist? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, mit der sich eigentlich jeder im Unterbewusstsein beschäftigt. Und Jesus ist gekommen, das haben wir letzte Woche gesehen, damit wir erlöst werden von allem, was uns quält, von allem, was uns belastet, von allen ungelösten Fragen, von allen Dingen, die auf uns einstürmen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Schlag doch bitte mal auf, Lukas Kapitel 21. Ich habe jetzt hier keinen Monitor, deswegen muss ich immer ein bisschen umgucken da. Und wir lesen mal die ersten Verse ab Vers 5. Lukas 21 ab Vers 5. Da heißt es, einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut war. Das waren also Riesensteine, mit denen der Tempel gebaut war. Und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war, da hatte jeder so seine Souvenire gelassen. Auch Herodes hat da so ein paar Souvenire noch hingestellt. Ja. Die mächtigen Leute, die wollten sich da irgendwie verewigen. Und die haben das sozusagen als Weihgabe gegeben. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Nun, was einem so zuerst in den Sinn kommt, ist, warum ist denn Jesus ein Spielverderber? Die machen gerade so eine schöne Sightseeing-Tour, ihr kennt das. Man geht in eine schöne Stadt, nach Wien oder nach Berlin oder vielleicht auch nach Jerusalem, schaut sich das alle an, bewundert das und da kommt einer und sagt, das wird alles irgendwann mal platt sein. Ja? Man hat echt den Eindruck, er ist so ein Spielverderber. Aber was Jesus sagen will, er will so einen kleinen Schocker geben. Er möchte diese Leute gerne aufwecken, mit denen er da spricht. Weil Jesus nämlich hinter die Kulissen schaut, dieses prächtigen Baus. Denn 40 Jahre später, nur 40 Jahre später, als Jesus das hier aussprach, 40 Jahre später wurde Jerusalem vernichtet. Der Tempel wurde komplett abgetragen. Weil innen drin entstand, den Tempel hat man angesteckt, da war ja viel Holz innen drin und viel Gold. Und dieses Gold, als das geschmolzen war durch die Hitze, ist das bis in die Steine rein, in die Ritze rein. Und die Römer hatten dann die Steine abgetragen, um das Gold noch wegzukratzen. Deswegen ist das im wahrsten Sinne des Wortes genau so passiert. Und Jesus sieht das dahinter. Aber Jesus sieht auch dahinter und sagt, Leute, ich will gerne hinter eure Oberfläche kommen. Ich möchte gerne, dass ihr euch Gedanken macht, nicht um das schöne Äußere, sondern um euer Leben. Es geht um euer Leben. Und wie gesagt, Jesus hat hier seine Kreuzigung vor sich, sein Erlösungswerk. Er weiß, dass es um alles oder nichts geht. Jesus ist in diese Welt gekommen, um unsere Fragen zu beantworten, um uns mit uns wieder in Verbindung zu kommen, um uns zu erlösen. Wir schauen uns das gleich auch nochmal genauer an. Dann war es ihm aber auch ein Anliegen, den Leuten, bevor er weggeht, zu zeigen, was die Geschichte ausmacht. Denn nach den 40 Jahren, nachdem er das gesagt hatte, wurde Jerusalem zerstört und die Juden vertrieben. Aber er wusste auch, dass sie eines Tages, nämlich Mitte Mai 1948, wieder als Nation zusammenkommen. Das ist hochinteressant. Viele Kritiker der Bibel haben damals, als Israel als Nation wieder zusammenkamen, haben gesagt, okay, bei aller Kritik, aber das kann kein Zufall sein, dass 3000 Jahre vorher das vorhergesagt wurde, genau so, wie es eingetroffen ist. Das sind so verschiedene Zeichen, die wir sehen. Und Jesus wird uns gleich verschiedene Zeichen und Indizien aufzeigen, die uns klar machen sollen, dass das, was er gesagt hat und was er sagt, stimmt. Und am Ende des Kapitels, und das schauen wir uns jetzt mal zuerst an, sagt er in Vers 29, okay, ihr müsst mir jetzt mal ein bisschen helfen, weil ich, bitte mach du am besten, ja, ja. Also, nächste Folie, Vers 29. Da steht, Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn Bäume ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Oder wir würden sagen, auch der Frühling, ja, wenn es anfängt zu blühen. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, die wir uns gleich anschauen werden. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist, sprich das Ende der Zeit. Es wird tatsächlich ein Ende geben der Zeit, von der haben wir ausführlich gesprochen. Und die wird im Grunde genommen abgeschlossen mit der Wiederkunft Jesu. Also Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist zurückgegangen zum Vater, das kennen wir von den Kirchenfesten. Aber er hat auch gesagt, ich werde genauso wiederkommen, wie ich gegangen bin. Das ist sozusagen das Ende der Zeit. Dann sagt er weiter, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles, das alles geschehen ist. Das ist ein bisschen schwieriger Ausdruck, da steht das Wort Genea als Generation, das könnte man auch als Zeitalter bezeichnen, dass er sagt, dieses Zeitalter wird nicht aufhören, bevor das nicht passiert ist. Manche Leute sagen auch, hier handelt es sich um die Juden. Auch hier wieder ein Indiz, ein Beweis dafür, diese Volksgruppe, die durch die ganze Geschichte hindurch immer versucht wurde, ausgerottet zu werden, die haben überlebt, ja. Sie kamen wieder als Nation zusammen. Es gibt sie heute. Und jetzt in der nächsten Folie, Vers 33, heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Leute, das ist der Grund, warum wir hier die Bibel lernen. Ich bin überfordert, hier vorne irgendwelche Reden zu schwingen. Okay? Und politische Reden schon mal gar nicht. Das überlasse ich den Politikern. Ich bin so froh, dass ich hier eine ganz riesengroße Betriebsanleitung habe und dass ich möglichst viel euch vorlese aus diesem Buch. Dann brauche ich nämlich weniger zu reden und dann ist es die Bibel, die redet. Weil ich bin sowas von überzeugt, dass die Bibel Power hat. Jesus sagt hier, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich möchte euch das ans Herz legen, dieses Buch. Dieses Buch, da hat jeder eins mindestens zu Hause. Beschäftigt euch mit diesem Buch, da ist richtig viel drin. Und da ist ein Leitfaden für unser Leben. Da zeigt Gott uns was. Und ich glaube auch, dass das alles stimmt, was da drin steht. Gott hat seine Hand über dieses Buch gehalten, bis in die heutige Zeit. Vers 37, tagsüber lehrte Jesus im Tempel, abends verließ er die Stadt, verbrachte die Nacht am Ölberg und früher morgen kam er dann das ganze Volk wieder zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Also Jesus war nonstop damit beschäftigt, die Leute zu lehren und ihn nicht voll zu texten, ja? Sondern sie zu lehren, ihnen die Wahrheit weiterzugeben. Weil er bis zur letzten Minute diese Leidenschaft hatte in sich, dass den Menschen geholfen wird, dass sie erlöst werden, dass sie Hilfe finden für ihr Leben. So, und jetzt schauen wir uns mal diese Zeichen an. Also er hat ja gesagt, beim Baum ist das völlig klar. Wenn der Baum anfängt zu blühen oder so, dann wissen wir, der Sommer naht. Und so genau, sagt er, ist es mit dem Leben. Wenn ihr Zeichen sehen werdet, gewisse Zeichen sehen werdet, dann seid gewiss, das sind die Zeichen dafür, dass das, was ich euch sage, dass das wahr ist. Und dass ich wiederkommen werde. Und in Vers 7, wir gehen jetzt wieder an den Anfang des Textes, auf der Folie. Sie fragten Jesus: Meister, wann wird das dann geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir denn erkennen, dass es soweit ist? Und das schauen wir uns jetzt an. Nächste. Das erste Zeichen, im Vers 8, heißt es: Gebt Acht, lasst euch nicht verführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden von sich sagen, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist nah. Lauft ihnen nicht nach. Jesus sagt halt eben, nach meiner Zeit, nachdem ich zurückgegangen bin zum Vater, da werden viele aufstehen und sich als Erlöser zeigen. Das ist durch die Kirchengeschichte immer oder durch die Geschichte immer wieder passiert. Ja, nehmen wir zum Beispiel auch mal den Islam, Mohammed, der aufgestanden ist und sozusagen eine neue Religion eingeführt hat. Die Bibel, wenn man so will sagen, ein Stück weit als Grundlage genommen hat. Er hat diese Geschichten gehört und hat darauf eine eigene Religion erstellt, den Koran geschrieben und so weiter. Und über 1 Milliarde Menschen folgen dieser Sache nach. Aber wir wissen, wir glauben, dass darin halt keine Erlösung zu finden ist. Und es gibt auch viele andere, es gibt viele Sekten, die entstanden sind. Zum Beispiel Zeugen Jehovas, Mormonen, da traten einzelne Leute auf, die haben gesagt, ich zeige euch was Neues. Ich gebe dir einen neuen Weg. Heute in der modernen Zeit für Teenies oder so ist das kaum nachvollziehbar, wie man irgendeiner Religion anhängen kann. Ja, für sie sind es mehr so die Idole, die Popstars. Und betet sie jetzt nicht gerade an, aber vielleicht geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ja? Ich habe mal geguckt und habe gesehen, dass Rihanna und Eminem jeweils 75 Millionen Fans haben auf Facebook. Das ist schon eine Zahl, oder? Also ich habe jetzt 420 Freunde, keinen Fan. Ja? Ab einer bestimmten Zahl von Freunden habe ich gehört, dann darf man sich so eine Fanseite machen. Ja? Habe ich das nicht als Ziel, nicht, dass er das denkt oder so. Aber das ist schon gewaltig. Und viele vergöttern ihre Stars förmlich. Und es ist so ein bisschen, manchmal auch hat man den Eindruck, so ein bisschen eine Ersatzerlösung. Ja? Und Jesus sagt, das Ganze nimmt noch mehr überhand. Und es ist ja interessant, gerade durch das Internet ist das viel mehr vernetzt, kann man viel mehr noch enger zusammen sein, enger dran sein an seinen Leuten, an seinen Idolen, die man hat. Die Bibel spricht sogar, und das haben wir uns in der Offenbarung angeschaut, dass das steht noch vor uns, dass da einer aufstehen wird, ein Politiker, dem die ganze Welt anhängt. Kann man sich kaum vorstellen heute, oder? Also ein Politiker, der die Fragen, das kann man wieder besser verstehen, der die Fragen lösen wird, die wir weltweit haben, politisch, wirtschaftlich und so weiter, global. Da gibt es viele Spekulationen drüber. Und wir haben damals, als wir die Offenbarung gelehrt haben, auch darüber gesprochen und haben gesagt, eigentlich leben wir bereits schon in einem System drin, was der Sache den Weg bereitet. Wir haben die Predigt genannt, das Babylon-System. Ja? Also viele kennen das Lied von Xavier Naidoo, ist ähnlich. Ja? Und haben da uns in Offenbarung 17 und 18 darüber unterhalten, dass wir in einem System leben, was das eigentlich sehr begünstigt. Also, das ist das erste Zeichen, was Jesus hier nennt. Und er sagt, lauft ihnen nicht nach. Glaubt nicht jeden Blödsinn, den du siehst oder hörst. Ja, auch wirklich kritisch sein, das ist auch wirklich absolut okay und wichtig. Das zweite Zeichen, da heißt es im Vers 9, erschreckt euch nicht, wenn ihr von Kriegen oder Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Die Rede ist hier von Kriegen, von Konflikten und Unruhe. Und zwar, dass sich das vermehren wird, das ist immer mehr wert, die Konflikte zwischen zwei Ländern. Ich habe euch mal so eine kleine Grafik mitgebracht. Nee, okay, ist verschwunden. Auch nicht schlimm. Auf jeden Fall geht die Grafik so nach oben, glaubt mir das. Also dieser Strahl da, ja. Dieser Strahl bringt nämlich zum Ausdruck, dass die Konflikte sich wirklich ständig vermehren. Obwohl wir den Eindruck haben, Mensch, wir wachsen doch zusammen, wir sind doch hier in einem Europa und es ist alles so friedlich. Die Konflikte nehmen zu. Und vielleicht ist mit dem, was Jesus sagt, noch was anderes gemeint, habe ich so den Eindruck. Jesus sagte, ihr werdet hören von immer mehr Kriegen und Kriegskonflikten und Unruhen. Wenn wir mal das Internet anschauen oder das Fernsehen anschauen, ist es nicht Wahnsinn, wie nah wir bei solchen Konflikten mittlerweile dabei sind. Nehmen wir den Giftgasanschlag in Syrien. Ja? Wie nah du dabei bist oder dem Irakkrieg. Das war der erste Krieg, den man im Grunde genommen live dabei verfolgen konnte. Tragisch. Und vielleicht ist das auch damit gemeint, dass Jesus sagt, es wird eine Zeit sein, da werden die Menschen vollgestopft mit ständigen schlechten Nachrichten von Kriegen und Kriegskonflikten. Und es gab nie eine Generation wie die unsere, die so voll bombardiert wurde mit all dem Müll, der in der Welt passiert. Vielleicht ist genau das, was Jesus ausdrücken wollte. Und das ist jetzt 5:12. Und Jesus redet noch von einem dritten Zeichen. Das finden wir in Vers 11. Da heißt es, es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Jesus will hier nicht uns Angst machen. Jesus will uns nur die Augen öffnen. Jesus will nur sagen, wenn ihr merkt, wenn ihr seht, dass diese Dinge passieren, das ist kein Zufall, das kündigt sozusagen das Ende der Zeit an. Jetzt hoffe ich, dass die nächste Statistik rübergekommen ist. Auch nicht, ja? Okay. Ich muss mal in meinem Programm nachschauen, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe nämlich umgestellt, ich habe ein anderes PowerPoint jetzt. Auch das geht nach oben. Ja? Wollte ich euch eigentlich nur damit sagen. Das ist eine Statistik der Münchner Rück, die das zum Ausdruck bringt. Wenn hier die Rede ist, gewaltige Zeichen werden am Himmel zu sehen sein, ist das auch ein Indiz für diese letzte Zeit, dass manche Ausleger auch diese Verse in die sogenannte, bitte jetzt, wer jetzt neu das Wort hört, jetzt nicht drum rumhirnen, wir haben das uns vorher angeschaut, dass das in die Zeit zeigt, dieser sogenannten Trübsalzeit, das sind die letzten 7 Jahre, die über diese Erde kommen werden, ja. Wir sehen das all. Du siehst auf dieser Statistik, wie die Zahl der Naturkatastrophen und Erdbeben und extrem zugenommen hat. Auch hier wieder ist es natürlich auch das, dass wir ständig belagert werden von den Dingen. Das ist kein Zufall. Wie gesagt, noch nie gab es eine Generation, die das mehr gesehen hat wie unsere Generation. Wir kommen zum vierten Zeichen. Dieser Punkt hier, der betrifft jetzt in erster Linie diejenigen von euch, die Jesus nachfolgen, die Jesus kennen. Da heißt es im Vers 12, aber noch bevor es zu all dem kommt, Jesus will damit zum Ausdruck bringen, das wird das erste Zeichen sein und das wird durch die ganze Geschichte hindurchgehen. Wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen? Er spricht hier zu den Nachfolgern, die an Gott, an Jesus glauben. Wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen und man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Jetzt hätte ich da noch ein Bild, das wird wahrscheinlich auch nicht erscheinen. Gut. Das ist ein Bild von Open Doors. Viele von euch bekommen die Zeitschrift von Open Doors. Da seht ihr eine Weltkarte drauf, wo ihr die Länder seht, in denen Christen verfolgt werden. Open Doors schreibt, dass weltweit rund 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens jetzt im Moment verfolgt werden, und zwar massiv verfolgt werden. Wenn die hier zusammenkommen im Gottesdienst, erstens mal dürfen sie das gar nicht, nur verboten, und wenn sie aufgefunden werden, werden sie vermutlich umgebracht, gefoltert oder einfach ins Gefängnis weggesperrt. Das ist die Tatsache. Christen, heißt es weiter in dem Zitat, sind damit die größte Gruppe aller aus religiösen Gründen Verfolgten. auch hier, mir geht es nicht darum, euch Angst zu machen. Ich meine, wir müssen ja ganz ehrlich sagen, Verfolgung, was ist das? Wir wissen aber gleichzeitig, du weißt das, wie das ist, wenn du dich vielleicht auch nicht richtig traust, deinen Glauben zu leben im Alltag, weil dann irgendwelche blöden Bemerkungen kommen oder so. Wenn es einfach nur eine Haltung ist zu bestimmten Fragen, zu bestimmten Dingen. Und Jesus gibt hier nun sozusagen drei Ermutigungen weiter, wie wir damit umgehen sollen. Wie gesagt, Fakt ist, die Christen ist die größte verfolgte Gruppe, die es überhaupt weltweit gibt. Und leider ist es auch so, dass der Druck auch zunehmend in unserem Europa, in unserem Land. Das ist nicht so sehr, dass Christen jetzt sagen, du wirst verfolgt, weil du sagst, ich bin Christ, sondern es geht da sehr häufig auch einfach um gewisse Fragen, um moralische Fragen, um irgendwelche Dinge. Wird einem schnell der Vorwurf gemacht, dass man intolerant ist und so weiter. Und Jesus gibt hier drei Ermutigungen weiter, die für uns wichtig sind. Vielleicht ist das das Wichtigste für dich, wenn du Notizen machst, dass du dir das aufschreibst. Das findest du auch jetzt auf der nächsten Folie. Dieser erste Punkt lautet, halte durch, denn du hast alles, was du brauchst. Halte durch, das ist das, was Jesus gleich sagen werde. Halte durch, bleib dran. Und zwar heißt es im Vers 12, und es wird für euch eine Gelegenheit sein, also wenn ihr dieses erlebt, die Repressalien, den Druck, dass Leute euch mobben vielleicht, und vielleicht ist das ein gutes Wort, nur weil du fromm bist, ja. Und es wird für euch, sagt Jesus, eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Hier steht nicht reden. Hier steht nicht, du musst jetzt die voll schwafeln mit irgendwelchen Worten, sondern bezeugen, da steht ein interessantes Wort, da steht Martyrion. Ja, wir wissen, was ein Märtyrer ist. Aber hier geht es nicht um Worte, hier geht es um Leben. Wenn es hier heißt, und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen, das heißt, dein Leben wird ein Zeugnis sein. Wenn du durchhältst, du musst nicht große Worte machen, wenn du einfach dranbleibst und durchhältst und vielleicht nur stille bist, sagt Jesus in Vers 14, meint nicht, ihr müsst euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Das machen wir ja gerne. Oh, was sage ich denn dann? Wie drücke ich mich denn dann am besten aus? Nein, Jesus sagt, keine Angst. Denn ich selbst werde euch die Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Ich weiß, wir waren alle schon in so einer Situation drin, wo jemand mich auf mein Christsein angesprochen hat und ich habe dann irgendwas dann erzählt und denke nachher, was habe ich da nur für einen Müll erzählt? Das kennen wir, oder? Manchmal ist es tatsächlich wahr, ja, aber das macht gar nichts. Manchmal ist es nicht wahr, das ist einfach nur das Gefühl. Tatsache ist, Gott wird das gebrauchen. Gott sieht dein Herz und Gott sieht auch das Herz des Gegenübers. Es geht nicht darum, dass wir eine ausgefeilte theologische Rede halten, eine Verteidigungsrede, sondern Gott wirkt hier übernatürlich. Und wenn dieser Punkt lautet, halte durch, denn du hast alles, was du brauchst, sagt Jesus Folgendes. Macht euch keine Sorgen, ich bin bei euch. Ich selbst bin bei euch. Ich werde bei euch sein, wenn ihr durch diese Situation durchgeht. Ich werde euch die nötige Kraft geben, die Ausdauer geben. Und wenn es sein muss, dann werde ich euch auch die richtigen Worte in den Mund legen. Und ich kann euch so viel Weisheit geben, dass ihr das selbst erstaunt seid, wie Gott euch gebraucht hat. Wir haben das oft auch auf der Straße schon erlebt, dass zum Beispiel jemand, der das gerade lernt, wie man von Jesus weitererzählt und vielleicht ganz so stotternd, Moment, jetzt war doch noch irgendwas, und bringt das so ganz stotternd rüber und das Gegenüber ist völlig geblättet von dem, was er da hört. Das kann Gott machen, Gott wirkt das. Er versorgt uns und ich finde das eine ganz starke Ermutigung. Früher hatte ich immer so, als Kind hatte ich immer panische Angst, wenn wir mal irgendwie verfolgt würden oder wenn ich in so einem Land leben würde wie Nordkorea oder was wäre dann, was würde ich dann machen? Keine Angst. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Jesus sagt, vertraut mir einfach, lebt mit mir, lebt an meiner Seite. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es gibt Beispiele in der Kirchengeschichte von Menschen, die gleiche Ängste gehabt haben, Es gibt eine Frau in der Kirchengeschichte, das war eine Edelfrau gewesen, also die war im Adel gewesen und die hatte Angst gehabt sogar vor der Sonne. Ja, die hat sich vor der Sonne geschützt, total ängstlich. Und ihre größte Panik war, dass irgendwann mal eine Verfolgung ausbricht und sie da gerade stehen muss für ihren Glauben. Und das genau ist passiert. Und sie wurde verhaftet und sie wurde zum Tod verurteilt. Und die Geschichte schreibt, wie diese Frau am Schinderkarren zum Platz gefahren wurde, wo sie verbrannt werden sollte. Und diese Frau, die immer panische Angst, die Angst vor ihrem eigenen Schatten hatte, lobte Gott auf diesem Karren und schrie das hinaus: Leute, glaubt an Jesus. Und es ging so weit, dass man ihr versuchte, den Mund zu stopfen und es war ihnen nicht möglich. Man hatte ihr die Zunge rausgeschnitten. Und sie wurde lebendig verbrannt. Das ist für mich, als ich das erste Mal damals in der Kirchengeschichte gehört habe, dachte ich, boah, Wahnsinn. Aber dieses Beispiel hat mich so beeindruckt, in der Weise zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir in den kleinen Dingen. Jesus ist mit dir, wenn du morgen in den Alltag gehst. Er ist bei dir. Er steht zu dir. Halt dich einfach an ihn. Halt dich an ihn fest. Und er wird dich durchtragen. Es wird vielleicht noch viele peinliche Momente geben in deinem Leben. Macht nichts. Halt einfach an ihm fest. Er ist mit dir. Und das Zweite, was wir hier sehen, halte durch, denn er steht zu dir. Vers 16 heißt es, sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Das ist tragisch, das ist tragisch. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt auch Kontakt in die islamische Welt mit unserer Partnerschaft in Jordanien. Und da gibt es solche Beispiele, wo Menschen, die dort zum Glauben kommen, verraten werden von der eigenen Familie, ausgestoßen werden, verhasst werden, verfolgt werden, wo es Todesdrohungen gibt und so weiter. Aber ich weiß das hier aus der Gemeinde auch. Ich weiß, hier gibt es Leute, die haben einfach nur gesagt, ich möchte von heute an Jesus nachfolgen. Ich möchte Beziehung zu Gott haben und plötzlich gab es riesen Zoff zu Hause. Mit Eltern, die eigentlich doch ganz fromm waren, regelmäßig in die Kirche gehen. Man kann sich das nicht erklären. Auch solche Dinge gibt es. Oder ich erlebe das immer wieder, wenn Leute sich entscheiden, dass sie sich taufen lassen. Plötzlich passiert da was und deswegen kommt dann auch oft so eine Furcht. Das ist das größte, das stärkste Argument für Leute, dass sie sich nicht taufen lassen, ist, was werden meine Eltern denken? Und ich verstehe das auch. Aber es passieren auch sehr, sehr positive Dinge, sehr, sehr positive Zeugnisse. Wir haben das gestern auch wieder erlebt bei der Taufe. Auf alle Fälle sagt Jesus hier, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wow, das ist eine Verheißung, oder? Und dieses Gefühl hat man manchmal. Dem Teufel gelingt es manchmal, uns emotional so fertig zu machen, dass man Eindruck hat, hey, ich stehe ganz alleine, ich bin der größte Depp hier auf Erden. Aber Jesus sagt dir, halt durch, denn ich bin bei dir. Er sagt hier im Vers 18, und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Das ist jetzt keine Prophetie gegen Haarausfall oder so. Ja? Also ich habe das versucht, dran festzuhalten. Nein, für uns Männer wäre das ja schon schön, wenn wir so einen Vers hätten, an dem wir festhalten. Aber das steht da nicht. Das heißt nicht, euch wird kein Haar vom Kopf fallen. Ja? Da heißt es nur, so wie es hier steht, und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen in der Weise, wo Gott nicht die Kontrolle drüber hat. Er behält die Kontrolle, jedes einzelne. Zwei Haare. Jesus hat die Kontrolle darüber. Er weiß, was mit diesen Haaren, er wusste schon vorher, dass ich die ausreiße und dass die jetzt da am Boden liegen. Er will damit sagen, er kümmert sich um uns. Und er bringt dann noch eine Parallele in einem anderen Evangelium und sagt, er kümmert sich sogar um Mini-Teile, die irgendwie am Marktplatz verkauft werden. Er nennt das Spatzen. Die wurden damals halt gehandelt, warum auch immer. Ja? Und die waren ganz billig gewesen. Er sagt, aber ihr seid viel mehr wert. Ihr seid viel mehr wert. Ich bin bei dir, halte durch. Ich stehe zu dir, wenn du zu mir stehst. Deine Not ist seine Not. Und Vers 19, Der dritte Punkt, halte durch, denn du wirst gewinnen. Sei standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Und wir haben letzte Woche davon gesprochen und haben gesagt, das Leben geht ja weiter nach dem Tod. Wir leben ewig. Und am Ende, wir werden gewinnen. Da haben wir mal eine Predigt auch drüber gehabt in der Offenbarung. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Das Letzte ist nicht die Rente, ob die hoch genug ist, ja? Sondern das Letzte ist, Gott ist mit dir. Du wirst zum Ziel kommen. Er wird dich durchtragen durch das ganze Leben und du bist auf der Winner-Seite. Du wirst gewinnen, das verspricht er uns. Das hat Jesus, da steht er zu, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und überleg dir mal, er hat sein Leben gegeben, damit du erlöst wirst, damit du ein neues Leben bekommst. Wie viel mehr wird er dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst? Und das sagt er immer wieder. Deswegen müssen wir überhaupt keine Angst haben. Dieses Zeichen ist aktuell, das ist da, das kann auch dir noch mehr, das wird auch noch mehr zunehmen. Aber umso mehr wird das ein Zeugnis sein, wird das ein Licht sein. Und durch dein Leben werden andere Menschen angesprochen werden auf Gott. Die werden sich sagen, hey, wie kannst du da noch dran festhalten, obwohl das passiert, dies passiert, jenes passiert. Und du kannst vielleicht noch nicht mal selbst antworten, du sagst, ich weiß es selbst nicht, aber ich weiß, was da ist jemand, der trägt mich durch, der gibt mir die Kraft, das auszuhalten, das durchzuhalten. Und wir sehen das vorletzte Zeichen, ab Vers 20. Ihr habt das dort stehen, ich werd das ein bisschen überblicksmäßig sagen. Das Zeichen, was dort genannt wird von Jesus, das ist tatsächlich 70 nach Christus erstmal so eingetroffen, dass Jerusalem zerstört wurde. Das war für die Leute damals undenkbar. Aber das ist genauso eingetroffen. Aber gleichzeitig ist dieses Zeichen ein Zeichen für die Zukunft. Wir haben jetzt im Nahen Osten, Jerusalem ist da und fällt euch das auf, Nahe Osten, Israel und die umliegenden Länder, es vergeht fast kein Tag, wo dieses Land, wo diese Region nicht in den Schlagzeilen ist. Auch das ist ein Zeichen Gottes. Und Gott sagt, da wird was passieren. Achtet darauf. Das ist ein Zeichen, dass es 5:12 ist. Und das geht dann auch noch ins Detail. Die nächsten Verse, die haben wir jetzt nicht an der Wand, ab Vers 23 bis 24. Das beschreibt eigentlich nochmal die Situation, die wir uns in der Offenbarung angeschaut haben. Und da ist dann auch die Rede vom Zorn Gottes. Und dann fragen sich natürlich Kritiker, wie ist denn das möglich? Ich dachte, Gott wäre lieb. Wir haben doch einen lieben Gott. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr was? Gott hat seit 2000 Jahren, seitdem er diese Erlösung gemacht hat in Jesus. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um den Preis zu zahlen für unsere Schuld. Und seit 2000 Jahren wartet er auf Menschen, die zu ihm kommen. Und seit 2000 Jahren ist es so, dass wir Menschen meinen, wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und seit 2000 Jahren gibt es Elend, gibt es Verfolgung, gibt es Not, gibt es Gewalt und all diese Dinge, die nicht im Willen Gottes sind. Und interessanterweise, wir haben es am Freitag auf der Straße wieder erlebt, dass jemand gesagt hat, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich frage mich immer, warum lässt Gott all das Leid zu? Und dann hat mein Partner dann gesagt, ja, es ist interessant, dass diese Frage immer kommt. Wir wollen eigentlich nie was mit Gott zu tun haben. Wenn es uns gut geht, das haben wir uns zu verdanken. Aber wenn Leid kommt, dann fragen wir nach Gott. Warum lässt Gott das Leid zu? Das Leid kommt letztendlich nicht von Gott. Wisst ihr, wenn man auch von der Hölle spricht, da sagt man, warum gibt es eine Hölle? Die Hölle, die ist nicht dafür da, dass Menschen in die Hölle kommen. Ewige Verdammnis. Sondern die Hölle wurde geschaffen für den Teufel und seine Dämonen. Gott sagt in seinem Wort, in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Message, die wir in unserem Land hören können, die da ist und die du jetzt vielleicht auch das erste Mal hörst. Dann hör genau hin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Botschaft, die ist für dich. Wenn du die jetzt das erste Mal gehört hast, sei froh und dankbar. Jesus ist gekommen, um dich zu erlösen. Vom Zeitpunkt deiner Geburt, schon im Mutterleib hat er dich gesehen. hat er seine Hand über dich gehalten bis zu dem heutigen Zeitpunkt und er möchte, dass du ihn erlebst und erfährst. Weißt du, und wenn du das jetzt schon zum 10. Mal gehört hast, angenommen, und du lebst einfach dein Leben ohne Gott, du sagst, kehrt mich doch ein Dreck, ich komme gut alleine zurecht. Und du versuchst mit deinem Leben selbst zurechtzukommen und kehrst Gott den Rücken. Und das haben Menschen gemacht über Generationen hinweg. Das ist tragisch. Und was dann rauskommt, das löst natürlich Zorn aus. Was löst bei dir Zorn aus? Was löst bei dir Zorn aus? Wenn Menschen dir Böses tun, oder? Wenn Menschen dich ungerecht behandeln und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das erlebt Gott bis zum heutigen Tag und seine Gnade ist dennoch da, bis zum heutigen Tag. Wir leben in einem Land, wir gerade als Deutsche, leben in einem Land, das hat einen Aufschwung erlebt nach dem Krieg, eigentlich völlig unverdient, ja. Ein Land, was 6 Millionen Juden am Gewissen hat. Nach dem Krieg ein Aufschwung, so viel Freiheit. Eigentlich müsste das ganze Volk Gott danken auf den Knien, müsste sagen, hey, das ist so super, das haben wir nicht verdient. Das ist ein Geschenk, unverdient. Und man schätzt, dass ca. 3% in unserem Land ganz aktiv mit Gott unterwegs sind, mit Gott leben. 80% bezeichnen sich vielleicht als Christen und das ist eigentlich noch viel tragischer und noch viel schlimmer. Und wisst ihr was, ich möchte euch ein paar Verschen nennen, um zu zeigen, dass wie wir leben. Und das ist dieses Zeichen auch, dieses Zeichen, warum ist denn diese Distanz da? Schaut euch das mal an und zwar im 2. Timotheus Kapitel 3, das habt ihr hier auf der Folie. Da wird was beschrieben, was unsere Zeit beschreibt. Ey, das sieht ja alles so schön aus, wir sind ja alles so nett, wir tun alles gut, wir tun alles so viel Gutes, ja, wir spenden Geld und wir sind so nett zueinander. Aber was ist denn hinter den Kulissen? Timotheus beschreibt das, Timotheus beschreibt eigentlich unsere Zeit. Da heißt es, seid euch darüber klar, sagt Paulus dem Timotheus, dass die Zeit vor dem Ende die schlimmste Zeit sein wird. Und jetzt guck doch mal genau hin. Schau doch mal in deine Umgebung. Du brauchst noch nicht mal vielleicht auf dich selbst zu schauen. Vielleicht aber auch. Aber schau mal, was um dich herum passiert. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch, arrogant, werden Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Merkt ihr das? Das ist unsere Zeit. Paulus schreibt an Timotheus, das ist die letzte Zeit, in der wir leben. Sie werden unversöhnlich sein, wow, das ist ein Riesenthema, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Na, vielleicht kannst du sagen, ja, den Punkt können wir wenigstens ausklammern. Ich meine, wir sind ja so eine friedliebende Nation. Über 100.000 Abtreibungen in einem Jahr in Deutschland. Gestern war der Marsch für das Leben gewesen in Berlin. Da waren 4.000 Leute zusammen. Die deutsche Presseagentur hat geschrieben 2.000. Ja, aber es waren 4.000 Leute zusammen, die sich für das Leben eingesetzt hat. Wisst ihr was, da müssen wir viel mehr auch zu Stellung nehmen. Wir haben hier einen Vortrag auch Anfang Oktober, 9. Oktober, möchte ich euch zu einladen, wo unter anderem eine Hebamme darüber berichten wird. Und das ist vielleicht was bei dem einen oder anderen auslöst. Wie kann er das nur sagen? Wisst ihr, was tragisch ist? Dass das für uns nicht als Leben angesehen wird. Das ist tragisch. Und wisst ihr, was noch tragischer ist? Dass es Christen gibt. Dass es Christen gibt, die sagen, wenn ich wüsste, dass das, was da in mir heranreift, behindert wäre, würde ich es wahrscheinlich wegmachen lassen. Das ist eine Sünde, die ich hoffe, dass wir eines Tages genau das Gleiche sagen werden wie über den Holocaust. Das, was wir unsere Eltern gefragt haben. Warum habt ihr das zugelassen damals? Und die keine Antwort haben. Und ich wünsche mir, dass sich das in unserer Gesellschaft umkehrt. Ja. Nur um zu sagen, gewalttätig. Wir sehen das ja gar nicht als Gewalt an. Voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden sich nicht zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einem frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das ist unser Land. Ich bin Christ. Ja? Wie zeigt sich das denn? Ich zahle meine Kirchensteuer. Ich gehe in die Gemeinde. Das, was Timotheus hier schreibt, oder was Paulus an Timotheus hier schreibt, das ist eines dieser Zeichen, in denen wir drin leben. Lass uns da echt wachsam sein. Und wir sind Teil von dem Ganzen. Bei jedem einzelnen Punkt können wir als Einzelne vielleicht auch ein Kreuzchen hintermachen, weil wir merken, wo zumindest die Versuchung da ist, immer wieder auch in solche Dinge reinzufallen. Okay, es gibt noch ein sechstes Zeichen, das werde ich jetzt mal noch überspringen, aber schaut euch den Text an. Genau. Da ist die Rede von dieser letzten Zeit. Da beschreibt Jesus im Grunde genommen das, was wir in der Offenbarung gesehen haben. Aber weil wir glauben, dass Gott uns von diesem Zorn errettet hat, glauben wir auch, dass Jesus die, die Erlösung haben, zu sich holen wird, weil er dafür die Schuld getragen hat. Und dann sagt er im Vers 28, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nah. Das ist im Grunde genommen die Quintessenz von dem Ganzen, dass Jesus hier sagt, Achtung, das ist der Punkt. Mach die Augen auf, schau um dich rum, was passiert. Denk drüber nach, leb nicht einfach so dahin. Zusammenfassend könnte man jetzt fragen, vielleicht das auch mal an der Folie zeigen, warum haben wir jetzt diese Geschichtsstunde gehabt? Ja, warum haben wir uns all diese Punkte angeschaut? Warum gibt Jesus uns diese Zeichen? Ich habe eben schon ein paar Sachen gesagt. Das Erste ist, damit du an ihn glaubst. Das ist das Erste. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und ich habe eben bereits 1. Thessalonicher 5, Vers 9 vorgelesen, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus versucht nochmal sozusagen einen letzten Aufruf zu machen und den Leuten zu sagen, Leute, schaut genau hin, was ihr jetzt sehen werdet in den nächsten Wochen. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Die Leute konnten das nicht fassen. Warum muss da ihr Messias sterben? Weil es keinen anderen Weg gibt zur Erlösung. Und Jesus sagt dir jetzt heute, sieh, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst, dann mach mir doch einfach auf und ich komme zu dir rein und ich werde Gemeinschaft mit dir haben. Das ist der Grund, warum Jesus das gesagt hat. Darum ist er den Weg gegangen, um dich zu erlösen. Nicht, um dir Angst zu machen, ja? Damit du mit Angst hier rausgehst. Nein, um dir zu zeigen, das ist die Realität. Und wir leben in einer Zeit, die nie so deutlich war, die einfach zeigt, irgendwann ist die Uhr abgelaufen. Und wir haben eben anhand von einem vorher, von einer lieben Schwester gesehen, wie schnell diese Uhr ablaufen kann. Erschütternd. Und darum geht es, dass wir uns dessen bewusst sind und unser Leben in die Hand Jesu legen. Und der zweite Grund, warum wir dieses haben hier, damit du wach wirst. Damit du wach wirst. Und dein Leben in der richtigen Priorität lebst. Jesus schließt sozusagen diesen Abschnitt, um uns nochmal zu ermutigen, als Nachfolger, 2000 Jahre später, und als ob er es gewusst hätte, dass er jetzt hier ist, und um uns das weiterzugeben, und sagt, und weil du jetzt weißt, weil du weißt, was die Stunde geschlagen hat, weil du weißt, dass es 5:12 ist, leb nicht einfach so dein Leben dahin, sondern das heißt im ersten zum Ersten sagt er hier im Vers 34, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben. Da steht zwar noch ein übermäßigen Weingenuss, das ist ein Beispiel, ja, wie Jesus das zum Ausdruck bringen will, aber im Grunde genommen, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben. Jesus will dir nicht den Spaß nehmen am Leben. Nein, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle im Leben habt, aber eine andere Art von Fülle, nicht äußeres, ausschweifendes Leben, sondern er möchte, dass du in dieser Verbindung mit ihm erlebst, was es heißt, zu leben. Wie dein Leben Sinn macht, wie dein Leben Auswirkungen hat auf andere. Ausschweifendes Leben heißt, dröhnst dich mit allen Dingen zu, die du bekommen kannst, aber du hast keinen Einfluss auf das Leben anderer und das möchte er. Und das Zweite, und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jedem Tag überrascht werden. Wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn es wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Ganz ehrlich, ist das nicht unser Problem? Kennst du das? Gott redet zu dir, Gott redet jetzt zu dir und morgen vielleicht ist das schon wieder alles weg, weil die Sorgen kommen und dich völlig wieder einlullen. Schau mal zurück. Wann ist es her? Vielleicht ist es 10 Jahre her, wo du nochmal so eine richtige Neuentscheidung getroffen hast mit Jesus und die Jahre, die plätschern dahin. Vielleicht ist es ein paar Monate liegt zurück, vielleicht war es vor dem Sommer, wo nochmal was passiert ist in deinem Leben. Und irgendwo kommen wir wieder durch diese Sorgen, durch dieses ganze Ding in so einen Modus rein und Jesus sagt, das ist eine Falle, die zuschnappt. Die hält uns träge, die hält uns gefangen. Und Jesus möchte, dass wir unsere Sorgen zu ihm hinbringen, dass er sich darum kümmert und dass du sagst, so, und jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei, ein Segen für diese Welt zu sein. Ich habe das letzte Woche gesagt, du hast nicht nur eine Stimme, die du abgibst, sondern das ist noch viel mehr. Gott möchte dich zum Segen setzen für andere Menschen. Das kann eine Bewegung auslösen in unserem Land. Menschen, die um dich rum sind, die Hilfe brauchen, die nach Not schreien, die nicht mehr weiter wissen. Und das Letzte, im Vers 36 steht, seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Und das ist, glaube ich, das One-Step-Programm, was Gott uns mit auf den Weg gibt, für alle Zeiten. Das haben wir gelernt nochmal von unseren Freunden aus Jordanien, da wo es nämlich immer enger wird, da wo es immer schwieriger wird, da können wir nur noch eins machen, da können wir Gott suchen. Ja? Auf die Knie gehen und Gott suchen, seine Nähe suchen. Deswegen sagt Jesus, seid wachsam und betet. Jesus hat das getan, Jesus hat viel Zeit verbracht mit dem Vater, mit seinem Vater, immer wieder. Wir brauchen das auch, ich brauche das als Pastor. Was soll ich euch denn alles erzählen, wenn ich nicht jemand habe, der mich wieder neu versorgt mit seiner Nähe, mit seiner Fülle, mit seinen Worten, mit seiner Kraft. Und das ist letztendlich das, was uns dann auch durchträgt, was dich durchträgt in deinem Alltag, mit deinen Nöten, in deiner Situation, sei es als Christ, da wo du stehst oder sei es einfach in deinem sozialen Umfeld. Das ist das, was letztendlich Kraft gibt, die Verbindung mit ihm und das möchte er tun. Wir haben am Anfang gesagt, Jesus gibt dieses Beispiel vom Feigenbaum. Er sagt, seht euch den Feigenbaum an. Wenn der blüht, dann seht, dass die Zeit nahe ist. Wisst ihr, was ich auch sehe? Ich sehe eine Zeit, wo ein neuer Aufbruch auch da ist, besonders unter jungen Menschen. Das erlebt man auf der Straße, das erlebt man überall. Wir haben das in einem Lied letzte Woche gesungen, da heißt es, ich sehe eine Generation, die aufsteht, um ihren Platz einzunehmen mit selbstlosem Glauben. Das möchte Gott. Gott möchte diese Generation, dich, unsere Generation, die wir jetzt hier leben auf dieser Erde, gebrauchen. Nicht als Zuschauer. Im Moment bist du Zuschauer. Ja? Aber Gott möchte dich aktiv gebrauchen, aktiv einsetzen. Damit du anderen Menschen, es laufen so viele Menschen draußen rum, vielleicht sitzt hier auch der eine oder andere, der hat ein dickes Fragezeichen über sein Leben. Jesus ist gekommen. Ja, er hat sein Kreuz gemacht für dich. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist die Antwort. Und er möchte, dass wir Segensträger dafür sind. Lass uns aufstehen, beten. Herr, und ich danke dir, dass du da bist in all diesen Dingen, in all dieser Zeit. Früher ging es mir oft, wenn ich solche Verse gelesen habe, dann ist da wie so eine dunkle Wolke da über einen gezogen, die irgendwo gezeigt hat, wow, was kommt da alles noch auf uns zu. Aber heute geht es mir so, dass, jawohl, das sind keine schönen Sachen, von denen wir da lesen. Aber das ist nichts Neues für uns, wir wissen das, wir sind umgeben von diesen Dingen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du einen Ausweg hast in jeder Situation und dass du uns hier auch zeigst, Achtung, diese Zeichen, die sind euch gegeben, damit ihr wach werdet. Und ich möchte dich bitten für diejenigen unter uns, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Und für die ist wirklich wie so eine dunkle Wolke ist, alles, was sie erleben um sich herum, alle Not, alles Elend, was wir in der Politik sehen, in der Weltgeschichte. Ich möchte dich bitten, dass diese Menschen einfach ihr Herz dir öffnen. Und weil du sagst, ich bin gekommen, um dir ein neues Leben zu geben. Ich bin gekommen, um die Verbindung herzustellen, wo du mir alles geben kannst. Und vielleicht machen wir es so, ich spreche ein Gebet vor und du kannst es einfach still nachsprechen, Satz für Satz, wenn du diesen Jesus einladen möchtest in dein Leben. Herr Jesus Christus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du in mein Leben kommst. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich möchte von nun an mit dir leben. Erlöst du mich. Ich möchte dir vertrauen. Komm du jetzt in mein Leben. Mach mich neu. Ich möchte mein Vertrauen weg von mir auf dich setzen. Sei du mein Herr. Führe du mich. Danke Gott, dass ich ab nun Vater zu dir sagen darf. Und gib mir deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Und für uns, Gott, möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir wach sind, dass wir wach bleiben, dass du mit uns gehst, dass du uns leitest, dass du uns führst, dass wir an dir festhalten. Herr, dass wir keine Schlaftabletten sind, dass wir nicht einfach Christen, Namenschristen sind, die einfach nur fromm sind, wie andere halt sonst irgendwas machen, sondern dass wir Salz und Licht sind in dem Umfeld, wo wir drin stehen. Gott, wirke du, Heiliger Geist, komm du, verändere du uns, mach du uns neu, schaff du neues Leben auch in unserer Gemeinde. Komm du in Jesu Namen. Amen.